Überlandflieger, der Podcast. Ja, hallo, da sind wir wieder. Eine neue Folge vom Überlandflieger, euer Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke mit mir, Dagmar Selle, und wie immer einem tollen Gast. Und ich bin heute auf Tour. Ich bin in Petershagen, denn ich bin bei der Firma Jens und mein Gast ist Sebastian Breuer. Grüß dich erstmal.
Hi.
Sebastian, du bist Produktmanager bei der Firma Jens in Petershagen. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht sofort sagen, ah klar, Jens, dann lass uns mal ganz kurz erklären, was macht ihr?
Ja, Firma Jens ist ein Maschinenbauunternehmen. Wir stellen Technik zur Aufbereitung von Biomasse her. Das heißt Schredder zur Aufbereitung von Biomasse, also Kompost, Gartenabfälle, alles was man so von zu Hause vielleicht kennt, zur Altholzaufbereitung und Ähnlichem. Und zum anderen stellen wir mobile Hacker her. Das heißt, das sind Maschinen zur Hackschnitzelerzeugung, die dann entweder in privaten Anlagen verfeuert werden oder auch in großen Biomasse-Heizkraftwerken dann verheizt werden.
Bitte nicht das Bild vor Augen haben von einem Gartenschredder. Wir haben mal gerade so eine kurze Tour durchs Werk gemacht. Also das sind schon richtig große, schwere Maschinen, die ihr habt.
Ja, definitiv. Da kann man schon ein bisschen mehr Durchsatz mit leisten, ja.
Ja. Du bist jetzt seit März hier in Petershagen angestellt. Was genau ist deine Aufgabe?
Genau, ich bin seit März, ja, man kann so sagen, wieder an Bord hier. Ich arbeite hier im Produktmanagement. Das ist, ja, ich würde sagen, die Schnittstelle im Unternehmen zwischen Entwicklung, Vertrieb, Service, Einkauf, also ich sage mal so alle relevanten Abteilungen, die irgendwie hier im Unternehmen vorhanden sind, sind wir die Schnittstelle zum Produkt. Das heißt also, wir sind so gesehen der Kunde im Unternehmen, das ist eigentlich so die beste Umschreibung, glaube ich, und sorgen eben dafür, dass oder versuchen es mit unseren Kollegen gemeinsam unsere Produkte marktfähig sind. Das heißt, dass wir die Kundenanforderungen sauber ins Unternehmen bringen.
Du hast deine Ausbildung auch schon hier gemacht, also was?
Genau, ich habe, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ich meine, es müssten 18 Jahre her sein, habe ich hier als Feinwerkmechaniker begonnen, beziehungsweise die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker. Und ja, genau, habe 3,5 Jahre gelernt hier, dann noch ein halbes Jahr, glaube ich, als Geselle gearbeitet und bin dann nochmal weiter zur Schule gegangen.
Warum dann der Weg von Jens erstmal wieder weg und dann zurück?
Ja, ich hatte natürlich die Möglichkeit, hier während meiner Ausbildung auch sehr viel an den Produkten mitzuarbeiten, beziehungsweise sie zusammenzubauen. Dabei ist eigentlich so der Gedanke gereift, ja, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man die Entwicklung der Produkte irgendwie so ein bisschen mit begleiten könnte, beeinflussen könnte. Und ja, dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wie wäre da der bestmögliche Weg? Und das hat dann über ein Studium dann geführt oder zu einem Studium.
Es gibt ja theoretisch auch Möglichkeiten zum dualen Studium oder ja, manche Unternehmen haben dann eh schon unterstützt. Wäre das hier möglich gewesen oder gab es bei dir dann doch so den Wunsch, nee, ich möchte doch nochmal irgendwie andere Luft schnuppern?
Also damals gab es die Möglichkeit, glaube ich, noch nicht hier bei Jens. Mittlerweile gibt es das. Also man hat hier die Möglichkeit, dual Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Damals gab es das noch nicht, aber ich hatte auch ehrlich gesagt noch nicht die Qualifikation dazu. Also ich habe ja einen Realschulabschluss gemacht, dann die Ausbildung gemacht und habe dann Fachabi gemacht, um dann später Maschinenbau studieren zu können. Und das hatte ich damals auch noch gar nicht. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, so ein duales Studium, ich glaube, da muss man auch ja, sehr strukturiert und diszipliniert sein. Und ich glaube, damals war es dann vielleicht so die bessere Lösung für mich.
Du warst auch im Ausland eingesetzt. Wo genau warst du und was hast du da gemacht?
Ich war diverse Male im Ausland, zum einen während des Studiums. Ich habe ganz gern die Semesterferien genutzt, um diverse Praktika zu machen. Ich war unter anderem 3 Monate in Kanada als Erntehelfer, habe da auf einer Farm gearbeitet. Das war auch mal ganz cool, da so die Strukturen kennenzulernen.
Ganz kurz, was habt ihr geerntet?
Wir haben Gerste, Weizen, Raps und Hafer, glaube ich, gedroschen, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Und dann habe ich diverse Praktika noch gemacht, auch bei anderen Landtechnikherstellern, war dann da unter anderem mal in Frankreich. Den längsten Auslandsaufenthalt, den ich hatte, war eigentlich während meiner Bachelorarbeitsphase. Die durfte ich bei einer Firma in den USA schreiben und war dann ein halbes Jahr knapp in den USA, habe dort in der Firma gearbeitet, bei einer Gastfamilie gewohnt und habe da natürlich mein Englisch doch dann auch deutlich aufpolieren können.
Beeindruckender Lebenslauf dann ja auf jeden Fall, ne? Mit so viel Auslandserfahrung.
Ja, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich nur meistens das gemacht, wo ich gerade Lust zu hatte. Also von daher ist
guten Riecher gehabt.
Hat ganz gut zusammengepasst.
Jens ist marktführend im Bereich schwerer, mobiler Abfallzerkleinerer und Mobilhacker in Europa. Man kann sich ja immer noch Strecken und Ziele haben. Was müsstet ihr tun, um da weltweit führend zu werden? Oder geht an den Amis einfach kein Weg vorbei?
An den Amis, ich glaube, da können wir uns schon ganz gut mitmessen mit der Technik. Faktisch ist es einfach so, wir bearbeiten aktuell in der Welt noch nicht jeden Markt. Das hat ganz einfache Gründe. Wenn wir das machen wollen würden, müssten wir ja eine vernünftige Sales- und Service-Struktur da aufbauen. Das ist natürlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Das kann für die Zukunft sicherlich noch ein interessanter Markt für uns werden. Aktuell fokussieren wir uns natürlich auf die Märkte, die wir bisher betreuen, weil es ist schon ja, wichtig, klar zum einen die Maschinen zu verkaufen, aber zum anderen müssen wir dann natürlich auch unseren Kunden den bestmöglichen Service auch im After-Sales-Bereich dann bieten. Und wenn man sowas macht, ja, dann muss man da schon sich sehr viele Gedanken zu machen, wenn man jetzt beispielsweise nach Kanada oder in die USA möchte. Es sind auch nicht die kleinsten Länder, das ist auch logistisch nicht ganz so einfach und deswegen haben wir bisher gesagt, da halten wir uns noch raus, aber ich denke, für die Zukunft könnte das schon nochmal ein interessantes Projekt sein.
Eure Maschinen, damit wird ja Biomasse aufbereitet für Kompostierung, Energiegewinnung, also auch sehr aktuelles Thema, Stichwort Nachhaltigkeit. Hast du mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, also wie viel Biomasse wird hier in Deutschland mit euren Maschinen hergestellt, wie viel Prozent der Energiegewinnung damit abgedeckt?
Also was jetzt speziell nur mit unseren Produkten abgedeckt wird, das kann ich jetzt nicht ad hoc liefern, die Zahlen. Aber wenn wir uns grundsätzlich die Energieversorgung in Deutschland angucken, dann ist es so, dass in etwa 15% der Energie mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Davon ungefähr die Hälfte wird mit Bioenergie hergestellt. Das heißt also zum einen natürlich Biogasanlagen, aber auch dann eben Biomasse, Heizkraftwerke, stellen wir da die Technik für. Ich glaube, es ist, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, überhaupt, was stelle ich, beziehungsweise wie viel Energie liefert so ein Hackschnitzel? Es ist eigentlich mal ganz interessant, mal zu wissen, wenn wir uns jetzt einen Kubikmeter, also ja, ich sag mal eine Europalette einen Meter hoch, voll mit Hackschnitzeln vorstellen, haben wir dann Öläquivalent bei einem Buche-Hackschnitzel, also Hartholz, von ungefähr 125 Liter Heizöl. Also damit können wir quasi 125 Liter Heizöl ersetzen und setzen dafür ungefähr 0,3 Liter Diesel ein, um das zu erzeugen. Also ist das schon, denke ich, relativ nachhaltig, was wir hier betreiben dann.
Das ist ja auch ein sehr aktuelles und drängendes Thema. Also es führt ja keinen Weg dran vorbei. Wir müssen neue Wege finden zur Energiegewinnung. Umso mehr wird natürlich auch geforscht in diesem Bereich. Wenn du jetzt mal so auf die letzten Jahre guckst, wie viel und in welchem Tempo hat sich da eigentlich was getan?
Also da hat sich schon sehr viel getan. Gerade, ich sag mal, im Bereich Antriebskonzepte. Wenn wir jetzt auf die Technik schauen, der Motoren, die Abgastechnologien, damit haben wir, ich glaube, bei deutschen oder auch europäischen Maschinenbauherstellern die Entwicklung quasi das letzte Jahrzehnt in Atem gehalten, weil die sich mehr oder weniger nur mit Abgastechnologien beschäftigt haben. Aber Stichwort Elektrifizierung ist für uns hier auch ein Thema. Zum einen natürlich die Abgasstufen, die sich jetzt stetig verändert haben, haben wir natürlich auch entsprechend mitentwickelt und weiterentwickelt. Zum Thema Elektrifizierung haben wir ein Forschungsprojekt gestartet mit der TH Köln. Dort haben wir einen Hacker teilelektrifiziert und war ein sehr, sehr interessantes Projekt, was, glaube ich, uns für die Zukunft auf jeden Fall sehr interessante Ansätze bietet. Aktuell ist das Ganze ja einfach wirtschaftlich noch nicht sinnvoll, aber ich denke, da sind ganz interessante Ansätze bei rumgekommen, die wir auch in Zukunft, denke ich, vielleicht auch irgendwann mal in Serienmaschinen sehen werden.
Wir haben eben eine kurze Werksführung gemacht und diese Maschinen, die sind so riesig, dass mir der große Bulli daneben so wie so ein fipseliges Matchbox-Spielauto schon fast vorkam. Wer kauft diese Maschinen? Also was ist so euer Kundenstamm? Wo werden die eingesetzt?
Also ich sag mal, im Bereich der Mobilhacker sind wir sehr, sehr viel bei Lohnunternehmern unterwegs, die dann entweder mit den Maschinen direkt in den Wald fahren oder zum Kunden direkt vor Ort irgendwo dann Holz hacken. Wir haben aber auch bei den Großmaschinen, also Großmaschine heißt dann irgendwo, ich sag mal, die Größe, die wir bauen, da haben wir eine Systemleistung von ein bisschen mehr als 1300 PS. Das sind dann mehr oder weniger, wir nennen es ganz gern Terminalmaschinen. Das heißt, die hacken an zentralen Orten meistens, fahren irgendwo hin. Dort wurde dann ganz viel Holz zusammengefahren und dann sind die da mehrere Tage, manchmal auch Wochen und hacken dann nur an der Stelle und erzeugen da dann Hackgut. Und wenn wir dann bei den Biomasseaufbereitern schauen, da haben wir dann natürlich ganz viel Kompostwerke, wo solche Maschinen laufen, aber auch bei Kommunen zum Beispiel, überall, wo eben Biomasse anfällt und aufbereitet werden muss.
Ich bin total schlecht im Schätzen. Darfst du verraten, wie teuer so eine Maschine bei euch ist?
ich sag mal, von bis, wir starten irgendwo bei den kleineren Maschinen roundabout knapp 200.000 Euro. Wenn wir uns im Standard bewegen, bei den größeren Maschinen liegen wir dann nachher bei ungefähr, das kann schon mal an die 800.000, 850.000 Euro gehen. Und wenn der Kunde dann noch besondere Wünsche hat und willig ist zu zahlen, haben wir noch eine Jens Individualschiene. Und da erfüllen wir dann auch nahezu alle Wünsche. Dann kann so eine Maschine auch schon mal noch etwas teurer werden, aber das ist dann eher die Ausnahme.
Und ihr produziert nur in Petershagen oder habt ihr noch andere Niederlassungen?
Produzieren tun wir rein hier in Petershagen. Wir haben in Deutschland noch, ich glaube, es sind 4 Sales- und Service-Stützpunkte, wir haben ein Serviceversprechen, wir erreichen jede Maschine innerhalb von 3 Stunden. Dementsprechend haben wir uns da in Deutschland so aufgestellt. Zusätzlich haben wir in Österreich noch eine Sales- und Service-Schwester, also komplett eigenständiges Unternehmen, das unsere Produkte dann für den österreichischen Markt vertreibt und eben auch Service macht. Und im Ausland sind wir vorwiegend mit Händlern bzw. Importeuren dann unterwegs, die dann für uns den Sales- und Service-Part übernehmen.
Wie viele Maschinen produziert ihr im Schnitt pro Jahr?
Ich sag mal so roundabout 140 Maschinen verlassen hier so das Werk im Jahr.
Du hast eben gesagt, die gehen auch mal nach Skandinavien, Schweden, Finnland. Wie kommt diese Maschine dahin? Ich kann mir das nicht vorstellen. Die ist riesig.
Fährt sie selbst, wenn es ein Selbstfahrer ist, also auf einen LKW aufgebaut ist oder an einen LKW auch angehängt ist. Oder sie geht auf einen Tieflader und wird dann per Achse dahin gefahren. Alles, was dann eben über See geht, kommt dann aufs Schiff. Genau, und geht dann weg.
Vielleicht mal ein bisschen zu dir persönlich. Mich interessiert auch, wie man dann überhaupt so in seinen Beruf findet irgendwie. Du kommst ja aus Hille. Jetzt sind wir ein recht landwirtschaftlich geprägter Kreis. Landwirtschaft spielt eine große Rolle. Hattest du da dann so von da die Verbindung? Hattest ein Faible dafür? Hattest irgendwie da auch Fachwissen? Und gesagt, in die Richtung geht es dann irgendwie?
Ja, wahrscheinlich ist das von Kindsbeinen an ein bisschen geprägt worden. Also ich komme von einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb auch, wie das früher so üblich war. Ein paar Schweine, ein bisschen Acker. Und da war es natürlich schon immer total spannend, wenn dann im Sommer der Mähdrescher kam, da mal mitzufahren. Oder mein Vater hat uns dann auch immer gleich schon mit, wir durften dann mit auf den Trecker, durften dann nochmal selber fahren und sowas. Und da ist da irgendwie wahrscheinlich der Funke irgendwie mal übergesprungen. Und die Technik fand ich schon immer faszinierend. Und ja, dann ist da wahrscheinlich irgendwann mal das Feuer entfacht. Und ja, bis heute nicht erloschen.
Sogar nach Feierabend, weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, du bastelst zu Hause weiter, hast dir eine CNC-Fräse gebaut. Was machst du damit dann so?
Da hat wohl ein Vögelchen gezwitschert.
Ja, ein bisschen.
ja, das war ja, wahrscheinlich so ein kleines Corona-Projekt, wie das immer so ist, so in den letzten 2 Jahren. Ja, also die ist in erster Linie, ist das ein kleines Ding, da kann man Holz mit bearbeiten, habe ich so ein bisschen Spaß dran, kann man vielleicht auch, habe ich noch gar nicht probiert, vielleicht auch Aluminium ginge vielleicht auch noch, aber in erster Linie so ein bisschen Spielereien, da kann man was mit ausfräsen, kann man mit gravieren, solche Sachen mitmachen, bisschen rumkonstruieren, rumbauen und dann, ja.
Bestes Corona-Projekt, von dem ich bisher gehört habe. Absolut. Du bist ja sehr heimattreu. Also du hast die Ausbildung hier gemacht, du bist total weit rumgekommen, hast da ja auch in großen Fabriken gearbeitet, was ja auch irgendwie ein ganz anderes Flair nochmal ist. Hast dich aber dann noch entschieden, ich komme zurück, ich mache das hier in meiner Heimat weiter. Also hat Heimat eine besondere Bedeutung für dich?
Ja, schon auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, schon recht verwurzelt hier. Ja, wir haben eine große Familie, meine Frau hat eine große Familie. Ja, ich bin zwar immer weit weg gewesen, war dann aber auch meistens schnell wieder zu Hause. Also selbst, ich habe genau bei einer größeren Firma auch gearbeitet, hatte dann 50 Kilometer Arbeitsweg. Das war mir aber egal, weil ich dann auch, bin dann auch abends wieder nach Hause gefahren. Und ja, das ist irgendwie, unsere Oma hat immer gesagt, was wirklich so weit weg, hier ist doch so schön. Und von daher, ja, hat sie recht.
Du sprichst an, große Familie. Ich glaube, du hast 3 Kinder, wenn es richtig ist. Nichte, Neffen. Was macht ihr so als Familie privat? Also auch CNC-Fräsen bauen oder?
Ja, nee.
noch nicht.
Noch nicht, genau. Aber ja, gut. Wir haben alle relativ, also von meiner Seite, meine Nichten und Neffen sind auch noch relativ jung. Unsere Kinder, der Älteste ist 4. Und die spielen natürlich dann viel zusammen. Wir haben ja alle irgendwie, jeder einen großen Garten zu Hause. Dann hat man natürlich die Möglichkeiten, irgendwo überall mal hinzufahren. Oma und Opa sind nicht weit. Die einen wohnen in Hille auch direkt, die anderen wohnen in Frohtheim. Da ist ein großer Bauernhof. Da ist dann natürlich immer was los. Und deswegen freut man sich auch irgendwie immer, da zu sein, und wahrscheinlich ist deswegen auch die Verbundenheit so groß zur Heimat.
Ja, das Vögelchen hat noch ein bisschen mehr gezwitschert, wo du Frohtheim sagst. Du hast jahrelang Fußball gespielt beim VfL Frohtheim und hast dann mit, glaube ich, 34 einfach mal gesagt, jetzt mache ich mal Handball. Also das ist ja schon, für unsere Region ist das ja ein Wechsel. Ne? Man muss sich ja entweder entscheiden, man ist Club Fußball oder man ist Club Handball, ja. Aber bist du auch so offenbar eine Ausnahme?
Ja, mach wohl sein. Tja, meine Frau hat schon immer Handball gespielt, auch relativ gut und hoch. Und dadurch war schon immer irgendwie so ein bisschen der Kontakt zum Handballsport auch da. Dann ja, hatten ein paar Freunde und ein paar Bier, wie das dann immer so ist. Ne? Kommt man dann auf die witzigsten Ideen, und jetzt haben wir in Hille da eine neue Mannschaft gegründet mit, ja, einigen sehr erfahrenen, sehr guten Handballern, und ja, die lassen mich dann auch mal mitspielen, und dann macht das schon Spaß.
Also ich habe gehört, du gibst gar keine schlechte Figur ab, also von daher.
Ja, die anderen lassen mich gut
Licht,
aussehen.
Dein Licht jetzt nicht so unter den Scheffel stellen. Gibt es noch so andere Hobbys, passt da noch was in deinen Terminplan, weil du bist sehr leidenschaftlich bei der Arbeit mit dabei, dann Familie, Handball, ist eigentlich das Programm schon voll, oder gibt es da noch sowas?
Also natürlich im Moment steht natürlich die Familie an erster Stelle, das ist klar. Jetzt Handball, ab und zu spiele ich auch nochmal Fußball. aber ja, wenn's die Zeit irgendwann nochmal zulässt, ein guter Freund hat mich noch mit dem Mountainbike-Virus infiziert. Das Wiehengebirge ist ja auch nicht so weit von hier, und ich schätze, ich habe mir noch kein eigenes zugelegt, aber so ganz lange wird es vermutlich nicht mehr dauern. Dann,
das nächste Projekt. Zum Abschluss stelle ich immer ganz gerne die Frage, so deine Lieblingsorte im Kreis Minden-Lübbecke. Weil manchmal hat man ja Dinge ganz einfach aus den Augen verloren, weil man ja schon so betriebsblind durch die Gegend hier läuft. Und deshalb kommen immer ganz nette Anregungen dabei rum. Was wären so deine Top 3?
Hui, Top 3. Gar nicht so einfach. Also ich glaube, meine Top 1 ist auf jeden Fall, ist vielleicht ein bisschen plump, aber ist tatsächlich zu Hause. Da ist die Familie da, da ist, ja, wir haben einen großen, schönen Garten, wo wir uns noch ein bisschen austoben können. Ansonsten, ja, ich komme aus Hille, das Hiller Moor ist natürlich dann, liegt dann nahe. Was man immer unterschätzt, das Wiehengebirge ist ja nur eigentlich kein Berg, sondern ein kleines Gebirgchen, aber das bietet echt schöne Plätze. Also wenn man da gerade, wenn man da mal mit dem Mountainbike durchfährt oder so oder mal spazieren geht, man wundert sich, was wir hier alles doch für schöne Ecken haben.
Absolut. Sebastian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast heute oder für uns und mal ein bisschen geplaudert hast. War ein sehr nettes Gespräch. Vielen lieben Dank dafür erstmal.
Ja, sehr gerne.
Und euch hoffe ich bei der nächsten Folge wieder zu hören oder vielmehr, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, es gibt den neuen Überlandflieger. Ich sage erstmal Tschüss für heute.
Ciao.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.